Ja, ihr Lieben, ich denke, das Thema charismatischer Lobpreis ist vielleicht am weitesten verbreitet unter allen Christen überhaupt von allen Erscheinungen des Charismatismus. Es haben sicher wesentlich weniger Menschen schon mal mit einem charismatischen Propheten oder Apostel zu tun gehabt, als Menschen charismatische Lieder gehört oder gar auch selber gesungen haben. Das ist ein Phänomen, das sich in der evangelikalen Christenheit in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgebreitet hat und ganz besonders auch unter jüngeren Christen ganz besonders populär ist und beliebt ist. Diese charismatische Musik, Worship auf Neudeutsch oder Lobpreismusik, Anbetungsmusik, ist sehr, sehr beliebt und sehr, sehr verführerisch, möchte ich auch mal sagen. Und wir wollen uns einfach damit beschäftigen, was sind die geistlichen Hintergründe dieser Musik, dieser Lieder? Ist es Gott wohlgefällig, wenn wir charismatische Lobpreislieder singen, auch vielleicht als Christen, die nicht selber Charismatiker sind? Oder ist es eine verführerische Sache? Zunächst mal wollen wir betonen, dass Lobpreis und Anbetung im biblischen Sinn ein wunderbares Vorrecht ist für uns gläubige Christen. Das ist etwas Wichtiges. André hat schon diese Bibelstelle angeführt, die möchte ich nochmal auch daran erinnern, dass eben Gott Anbeter sucht, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wir lesen auch im 1. Petrusbrief diese wunderbare Berufung, die wir alle als Gläubige, als Kinder Gottes haben, nämlich Priester zu sein, die Gott priesterlich dienen und die ihm Lob und Anbetung darbringen. Wir lesen 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und ergänzend lesen wir im Hebräerbrief genau von diesem Vorrecht und Auftrag, Vers 15 in Hebräer 13. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also wir sind heilige Priester und wir sind berufen, Gott ein Opfer darzubringen, ein geistliches Opfer. Und dieses Opfer besteht darin, dass wir ihn loben, ihn preisen, ihn anbeten. Das ist Gott wohlgefällig. Das verherrlicht Gott. Das ist etwas ganz Wichtiges in einer Welt, die Gott beiseite lässt, die über Gott sogar negativ redet und ihn verächtlich behandelt. Da ist es wichtig, dass die wahren Kinder Gottes dieses Lobopfer aufsteigen lassen. Und das ist ja auch gesagt, dass das wie ein Räucherwerk vor Gott wirkt, wenn die Anbetung der Heiligen zu ihm aufsteigt. Das ist also eine wunderbare Sache. Und was ganz sicher nachvollziehbar ist, die Betonung, dass eben Lob und Anbetung wichtig ist, die ist ganz gewiss berechtigt. Und man kann sich auch manchmal fragen, in christlichen Gemeinden, wenn Lieder vorgeschlagen werden in einem Gottesdienst, dann gibt es manchmal von den Liedern, vielleicht von 5 Liedern, sind 4 Lieder, die wir zueinander singen als Ermutigungslieder, als Glaubenslieder und vielleicht nur eines, das wirklich zu Gott gerichtet ist. Ja? Das ist auch ein Defizit. Ja? Gott anzubeten, das ist nicht dasselbe, wie sich selber zu ermuntern mit einem Lied. Beides dürfen wir tun, beides gehört zu den geistlichen Liedern dazu. Aber in vielen Kreisen wird die Anbetung Gottes zu kurz kommen. Das ist, denke ich, eine Sorge und eine Sache. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns ganz nüchtern prüfen und fragen, ist diese charismatische Form von Lobpreis und Anbetung, ist diese Musik, sind diese Lieder wirklich biblische Anbetung? Nun, zunächst mal möchte ich einiges zu dieser wahren biblischen Anbetung noch sagen. Wir haben ja schon gehört, es geht also darum, dass Anbetung im Geist gefragt ist. So lesen wir es in Johannes 4. Was ist das Gegenteil davon? Was bedeutet denn Anbetung im Geist? Nun, das Gegenteil ist Anbetung im Fleisch. Anbetung im Fleisch bedeutet Anbetung mit den natürlichen Mitteln des Menschen. Menschliche Anbetung statt geistliche. Und was das bedeutet, kann man vielleicht am ehesten an der katholischen Kirche festmachen. Das ist ein klassischer Fall von Anbetung im Fleisch, dass nämlich die Seele des Menschen beeinflusst wird und gestimmt wird durch Weihrauch, durch dunkle Räume, durch bunte Glasfenster, durch irgendwelche goldverzierten Statuen und Bilder, soll die Seele in eine religiöse, andächtige Stimmung gebracht werden. Und dann werden zum Teil irgendwelche unverständlichen Lieder gesungen auf Lateinisch und irgendwelche Gewänder und Zeremonien. Und das ist das Gegenteil von geistlich. Das ist fleischliche Anbetung. Aber genauso, wenn eben in einem charismatischen Lobpreisgottesdienst die Leute in Hip-Hop-Tanz verfallen und sich in Ekstase tanzen und durch gruppendynamische Tricks, wie jetzt sagt mal alle Halleluja oder fasst euch an den Händen, so eine Stimmung geschaffen wird, das ist auch fleischliche Anbetung. Das ist nicht geistgewirkte Anbetung. Ja? Geistliche Anbetung bedeutet etwas ganz Besonderes und das müssen wir uns bewusst machen. Nämlich, dass die priesterliche Anbetung der Gemeinde im Heiligtum Gottes stattfindet. Das heißt im Himmel, im Geist, in der Gegenwart Gottes, im himmlischen Allerheiligsten, nicht auf der Erde. Ja? Und das ist so wichtig, das lehrt uns ja der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief zeigt uns, dass wir befähigt sind, durch das Blut Jesu Christi im Geist einzutreten in das himmlische Allerheiligste und dort unsere Opfer darzubringen. Ja? Und das ist der große Unterschied zur Anbetung Israels, die auf der Erde erfolgte und die auch im Fleisch erfolgte. Ja, der Herr Jesus hat ja in Johannes 4 nicht nur die Anbetung der Samariter kritisiert oder beiseite gesetzt, sondern auch die Anbetung der Juden, die ja im Tempel angebetet haben. Ja, das war von Gott verordnet. Aber der Herr hat geoffenbart, dass auch diese Anbetung nicht das ist, was Gott wirklich sucht, sondern nur etwas Vorläufiges war und dass die wahre Anbetung sozusagen durch den Geist Gottes geschieht, der uns ins himmlische Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes führt. Und dort dürfen wir unser Lob, unsere Anbetung darbringen, auch unsere Gebete und Fürbitten vorbringen. Ja? Und genauso ist eben auch Anbetung in der Wahrheit gefragt. Und das ist eben auch so ein Punkt, was bedeutet es? Auf der einen Seite glaube ich, dass es bedeutet, dass die Anbetung auf der Grundlage der geoffenbarten Wahrheit des Wortes Gottes geschehen muss und nicht menschlich-seelischen Ideen folgen darf. Ich nenne immer so ein Lied, das ihr vielleicht auch kennt, wo es heißt, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Das finde ich furchtbar. Ja, das steht nirgends in der Bibel, das ist ein seelisches Bild, ja, was so ein bisschen an Urlaubserlebnisse erinnert, aber das ist nicht göttlich. Ja? Die Bibel sagt etwas anderes. Und wenn ich Gott anbeten will, dann muss ich ihn anbeten auf der Grundlage dessen, was er von sich geoffenbart hat in seinem Wort. Ja, deswegen, derjenige, der im Geist anbetet, der wird immer irgendwo Bibelworte mitverwenden für seine Anbetung. Ja? Der wird auch in den Psalmen vor Bilder finden und nicht irgendwelche selbst erfundenen Reden da vor Gott bringen. Also das sind zum Beispiel auch so Dinge, wo man merkt, wenn ich nicht die Grundlage des Wortes Gottes nehme, sondern meine eigene Einbildung, dann gerate ich in Irrtümer. Ja? Das heißt also Anbetung in der Wahrheit. Und das andere ist natürlich, ich muss auch wahrhaftig sein in meinem Gebeten. Ich muss ehrlich sein vor Gott, ich muss meine Sünden bekennen, anstatt sie zu verdecken und ein Doppelleben zu führen. Das ist nicht Anbetung in der Wahrheit. Ja? Ich muss vor Gott und vor Menschen offenbar sein, dann kann ich in der Wahrheit anbeten. Und das bedeutet eben auch, dass die Anbetung Gottes geistliche, angemessene Ausdrucksformen haben muss. Ja? Wir sind ein Tempel, wir gehen nicht in einen Tempel. Ja? Das heißt ja, selbst in der evangelischen Christenheit sagt man dann manchmal, ja, jetzt gehen wir ins Gotteshaus. Ja? Aber die Bibel kennt kein Gotteshaus in dem Sinn, wie es im Alten Testament der Tempel war, sondern die Gemeinde selber und auch jeder einzelne Gläubige ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Und Gemeinde, Versammlung, Anbetung im Geist und der Wahrheit, das kann in einer Scheune geschehen, das kann auf offener Straße geschehen, das kann im stillen Kämmerlein geschehen. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Ja? Aber was eben wichtig ist, die Anbetung und das Gotteslob der Israeliten war ein äußerliches. Es konnte nicht im Allerheiligsten stattfinden, denn dort durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr hin. Und in dem Gotteslob der Israeliten konnten zum Beispiel auch Pauken und Reigen, Tanz vielleicht auch und Klatschen, solche Dinge durchaus Raum finden, wie wir es auch in den Psalmen und in manchen Bibelstellen des Alten Testaments finden. Aber die neutestamentliche Anbetung ist eine Anbetung im himmlischen Allerheiligsten und dort ist Geisteszucht und Stille gefragt, nicht Tanzen und irgendwie Hände wedeln und irgendwelche solche Dinge. Und es ist auch nicht Ekstase gefragt und Euphorie, irgendeine aufgepulverte Stimmung, wie sie in der charismatischen Lobpreismusik regelmäßig entsteht, sondern Nüchternheit, Klarheit, Besonnenheit und Bewusstheit. Ja, wenn wir uns vorstellen, das Vorbild für den neutestamentlichen Gläubigen als Priester und Anbeter ist der hohe Priester, der einmal im Jahr ins Allerheiligste eingetreten ist. Ja? Und das war feierlich, das war ernst, das war nicht ausgelassen und ausgeflippt. Ja? Das ist uns völlig klar. Ne? Aber genau das ist eigentlich auch die Haltung, mit der wir Gott anbeten, wenn wir wissen, dass wir eben heilige Priester sind, die im Allerheiligsten anbeten. Dann sind da andere Ausdrucksformen gefragt und eine heilige, gottesfürchtige Herzenshaltung ist auch gefragt. Viele moderne charismatische Gemeinden durchbrechen ganz bewusst die Gottesfurcht und die Zucht. Ja, das ist ja oftmals so, dass charismatische Lobpreismusik im Grund einer Art Rockdisco ähnelt. Ja, also eine Hip-Hop-Disco, das ist oft fast nicht zu unterscheiden. Ich habe also mal so auch Videos vom ICF von so, sogenannten Gottesdiensten gesehen. Wenn man da den Ton wegmacht, dann könnte man genauso denken, das sei irgendeine ausgeflippte Jugendschar, die in der Diskothek abtanzt. Ja? Also das zeigt, dass da die Gottesfurcht und das Verständnis von wirklichem priesterlichen Dienst vor Gott überhaupt nicht gegeben ist. Ja? Also das ist eben wichtig, dass wir da sehen, auch dass eben echte Anbetung im Geist, dass die wirklich ehrfürchtig ist. Vielleicht können wir da gerade auch aus Offenbarung 5 etwas lesen und da ist es durchaus wichtig, diese Stellen auch ein Stück im Hinterkopf zu haben, wo es wirklich auch um die geistliche Anbetung im Himmel geht. Ab Vers 8 in Offenbarung 5, und als es das Buch nahm, nämlich das Lamm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und du hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Ja, ich denke, wenn wir diese Szene betrachten, lesen in Gottes Wort, dann erkennen wir diese Ehrfurcht, diese Heiligung, die einfach auch dazugehört, wenn wir als Priester vor Gott stehen und nicht etwa Ausgelassenheit und Ausgeflipptheit und Ekstase, sondern Nüchternheit und Zucht. Nun, das andere ist, dass wir uns überlegen müssen, was ist überhaupt Anbetung? Für ganz viele Charismatiker ist Anbetung fast immer identisch mit Liedern, Lobpreisliedern. Tatsächlich ist aber so, dass Anbetung eigentlich eine Herzenshaltung ist, die vor Gott geschieht, auch sogar ohne Worte und auf jeden Fall ohne Lieder sein kann. Ja? Anbetung ist ja von dem Wort her, das im Griechischen und auch im Hebräischen dafür verwendet wird, das bedeutet eigentlich niederfallen vor Gott. Ehrfürchtig niederfallen vor Gott, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Liebe und Gnade anerkennen und die eigene Niedrigkeit und Nichtigkeit, indem wir uns vor Gott niederwerfen. Das ist eigentlich dieser Begriff, der also in dem biblischen Wort für Anbetung enthalten ist. Ja? Und eine solche Anbetung ist letztlich eine Frage der Herzenshaltung. Und das Natürliche und Normale ist erst einmal auch Anbetung im mündlichen Gebet. Dazu brauchen wir keine Lieder. Wir können Lieder dazu verwenden, aber eigentlich bedeutet es, dass ich es in meinen eigenen Worten vor Gott ausdrücke, wie wunderbar er ist, wie gnädig, wie gütig, dass ich seine Größe rühme und dass ich ihm die Ehre gebe mit meinen eigenen Worten. Ja? Und in der Bibel gibt es sehr, sehr viele gesprochene Gebete der Anbetung. Ja? Wenn wir das mal im Alten Testament auch studieren, auch im Neuen Testament gibt es eben solche gesprochenen Gebete, zum Beispiel des Apostels Paulus. Ja? Aber natürlich kann Musik durchaus auch mit in Anbetung verwendet werden. Ja? Aber diese Musik muss geistlich sein. Sie muss letztlich auch zu diesem Zweck der Anbetung, zu dem Inhalt der Anbetung passen. Und deswegen wollen wir uns mit der Frage Musik einmal beschäftigen. Es gibt viele moderne Christen, auch viele Charismatiker, die sagen, jede Musik ist Gottes Musik. Das ist eine frevlerische Aussage, ein grober Irrtum. Tatsache ist natürlich, Gott ist der Schöpfer der Fähigkeit des Menschen, Musik zu machen. Ja, das ist eine gute Fähigkeit, die der Mensch hat. Aber der Mensch als sündiges, gefallenes Geschöpf hat diese Fähigkeit schon ganz früh missbraucht, um böse Musik zu machen. Ja? Zügellose, schmutzige, unreine Lieder, Götzenanbetung, alle diese Dinge gehören eben auch dazu. Und es ist interessant, dass der erste Musiker, der in der Bibel genannt wird, aus der Linie Kains kommt. Ja? Nämlich Jubal, der eben der Vater aller Harfen- und Flötenspieler ist in 1. Mose 4. Ja? Das war ein Feind Gottes. Und er hat die Musik missbraucht gegen Gott. Ja? Im Heidentum hat die Musik auch der ausgelassenen Belustigung gedient. Und da heißt es ja zum Beispiel in Hesekiel 26, 13, und ich werde dem Lärm deiner Lieder ein Ende machen und der Klang deiner Lauten wird nicht mehr gehört werden. Also da übt Gott Gericht an einer Form von zügelloser, ekstatischer Musik, die ihm nicht wohlgefällig war. Aber auch zum Götzendienst wurde eben die Musik im Heidentum auch schon im Alten Testament eingesetzt. Und wir finden das in diesem Lobpreisorchester der Götzen in Daniel 3, wo es um dieses goldene Standbild geht. Und da heißt es in Vers 5, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Also ganz interessant, da gibt es schon im Alten Testament Götzenmusik, dass die Leute in Stimmung bringen sollte, die Götzen anzubeten. Ja? Und auf der anderen Seite finden wir auch im Alten Testament schon Gott wohlgefällige Musik zur Ehre und zum Lob Gottes. Das sind natürlich vor allen Dingen die Psalmen, aber wir sehen das eigentlich schon in dem Lied der Erlösten in 2. Mose 15, nachdem die Rettung aus dem Meer geschehen war. Wir haben also immer wieder solche Loblieder Gottes und ganz besonders natürlich diese Tempelmusik der Leviten, die von David eingerichtet wurde und damit auch viele Psalmen sind solche Lobgesänge, die letztlich Gott wohlgefällig sind. Und wir finden da natürlich auch, dass diese Lobgesänge mit musikalischer Begleitung geschehen waren. Und von daher sehen wir, dass es Gott durchaus wohlgefällig ist, dass sein Volk ihn durch Lieder lobt und ihm die Ehre gibt, auch mit gesungenen Liedern. Ja? Aber die Frage ist, was für eine Art von Lieder, was für eine Art von Musik ist für eine solche Anbetung Gottes angebracht? Ja? Und da müssen wir eben auch sehen, dass wir im Neuen Testament da diese beiden Bibelstellen finden, die da bestimmte Betonungen geben. Wenn wir also im Neuen Testament von geistlichem Liedgut reden, dann reden wir von Epheser 5, ab Vers 19, wo wir davon etwas finden, und dann auch im Kolosserbrief. Ich lese mal Epheser 5, ab Vers 19, wo es heißt: Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also hier geht es darum, dass in der Gemeinde geistliche Lieder gesungen werden. Die Pfingstler und Charismatiker haben das zum Teil so missdeutet, dass sie gesagt haben, na, das sind Zungengesänge. Das ist völliger Unsinn. Ja? Das sind keine Zungengesänge, sondern das sind geistgeleitete Lieder, die der Geist Gottes gebrauchen kann, um uns zu ermuntern. Es ist ja interessant, dass hier steht, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Mit Zungengesängen kannst du nicht zu jemand anderem reden. Ja? Der versteht es ja nicht. Ne? Sondern das sind inhaltliche Lieder gemeint, die glaubensstärkend sind. Ja? Und im Kolosserbrief lesen wir etwas Ähnliches. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was eben in beiden Fällen auffällt, ist, dass es nicht nur geistgewirkte Lieder sein sollen, die geistlichen Inhalt und geistliche Form haben, sondern auch in den Herzen geschehen soll. Das heißt also, dass da im Grunde die Herzenshaltung ganz besonders wichtig ist, die eben beim Gotteslob da auch die richtige sein soll. Ja, also das sind so Aussagen über das geistliche Liedgut der Gemeinde, die wir da auch beachten sollten, wenn wir davon reden. Also alles Fleischliche, alles Seelische, alles Zügellose, alles Ekstatische wird dadurch eigentlich ausgeschlossen. Die Frucht des Geistes ist ja Selbstbeherrschung. Und der Geist Gottes ist ein Geist der Besonnenheit oder der Zucht. Ja? Also wenn man das sieht und vergleicht es zum Beispiel mit charismatischen Lobpreispartys, muss man ja schon fast sagen, wo die Leute völlig ausflippen, dann sieht man schon mal, das kann überhaupt nicht damit gemeint sein. Ja? Das ist nicht diese Art von geistgewirkter Zucht und Nüchternheit, die wir da haben, sondern im Gegenteil, da geht es ja im Grunde darum, ein Stück in eine Art Ekstase zu geraten, da werden wir gleich noch drauf kommen. Wichtig ist, dass wir einfach verstehen, von der Bibel her gibt es keine neutrale Musik, sondern die Musik wird wirklich auch von den geistlichen Einflüssen, die sie leiten, ein Stück bestimmt, und geistliche Lieder brauchen auch eine Musik, die harmonisch ist, die in Gnade ist, die eben die Aussage der Lieder, die ja eigentlich hauptsächlich durch ihren Inhalt wirken sollen, auch wirksam unterstreicht, ohne dass sie eben diese Aussage irgendwie übertönt oder verfälscht. Ja? Also wenn wir das alles mitbekommen, dann müssen wir jetzt einfach uns fragen, sind dann charismatische Lieder überhaupt für geistliche Anbetung geeignet? Und ich denke, da ist eines auch nochmal wichtig, dass wir uns nochmal bewusst machen, was eigentlich dieses Lobpreisritual im Charismatismus für einen Stellenwert hat. Das sage ich hier für einige, die nicht Charismatiker sind. Die meisten werden das gut verstehen und nachvollziehen können, die hier sind, weil sie selber schon mitgemacht haben. Meine Frau war früher Lobpreisleiterin. Ich selber habe im Lobpreischor gesungen in unserer Gemeinde. Also wir haben das so ein bisschen schon mitbekommen, diese ganzen Dinge. Und im Grunde ist es ja ein Schlüsselritual des Charismatismus, dass eben Lobpreis eigentlich am Anfang von fast allen Veranstaltungen steht, um sozusagen die Leute einzustimmen und ein Stück auf diese Geistesoffenheit und Geistesstimmung zu bringen, die für charismatische Versammlungen eben ganz, ganz wichtig ist. Ja? Und das bedeutet, dass dann eben manchmal 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde, manchmal noch länger Lieder gesungen werden. Die werden oftmals auch wiederholt. Das wird oftmals verwendet, auch zusammen mit so gruppendynamischen Techniken, zum Beispiel, dass man sagt, hier fasst euch alle an der Hand oder jetzt gebt mal ein Klatschopfer alle miteinander oder solche Dinge, wo man einfach die Leute sozusagen zu einer Einheit zusammenschweißen will. Dann werden bewusst zwischendrin auch mal Zungengesänge reingebracht. Heute ist es ja oftmals in einer aufwendigen Inszenierung, die also einer Rock- und Pop-Disco in keiner Weise nachsteht, mit zum Teil Strobe-Lights, so Lichtorgeln und Rauch und allen möglichen Diskotheken-Effekten, die ja alle im Grunde ein Stück eine Stimmung erzeugen sollen oder auch sogar Ekstase und Trance erzeugen sollen. Und darum geht es im Grunde auch, dass nämlich die Menschen durch diese schrittweise Steigerung und gezielte Hinführung durch gewisse Lieder letztlich dann auch in eine Art Euphorie kommen, wo sie jede kritische Beurteilung abgelegt haben, wo sie ein Stück wie in Trance sind und dann nur noch darauf warten, dass sie jetzt irgendwo so eine Geisteserfahrung machen, so eine Freude, so eine Berührung, die sogenannte Gegenwart Gottes im Raum spüren. Das ist eigentlich das Ziel. Und wenn dann das erreicht ist, also damals bei uns hieß es der Durchbruch, wo die Leute alle sozusagen zusammengeschweißt sind, wo niemand mehr kritisch ist, niemand mehr wach draußen ist, sondern jeder nur noch ganz hingerissen da ist. Und dann wirkt der falsche Geist mit seinen Wirkungen. Also sei es, dass Leute umfallen oder dass Leute schreien oder dass Dämonen ausfahren oder dass Prophetien geäußert werden, Heilungsgebete stattfinden. Das ist meistens erst, nachdem dann erstmal durch den Lobpreis die Stimmung in diesem Publikum entsprechend vorbereitet ist. Ja? Und deswegen, wenn der Lobpreis schlecht war, wenn der nicht richtig funktioniert hat, dann ist die ganze charismatische Versammlung trocken und unbefriedigend und schwierig und alles ist irgendwie nicht so, wie man es sich wünscht. Ja? Das sind also so Dinge, dass die Charismatiker brauchen dieses Ritual, sonst kann ihre Art von Gottesdiensten und ihre Art von Versammlungen ganz schlecht funktionieren. Ja, und das ist ja schon mal etwas Fragwürdiges. Da muss man sich schon mal fragen, was ist das eigentlich? Und interessant, wenn man also die Charismatiker fragen würde, was ist denn eigentlich diese hypnotisierende Kraft in euren Liedgut? Dann würde man ganz deutlich sagen, die meisten würden sagen, ja, es ist die Musik. Und es ist auch so. Also ihr könnt ja euch mal gedanklich das Experiment machen, so ein paar Lobpreissongs zu nehmen und sie zu den Paul-Gerhardt-Melodien aus dem 16., 17. Jahrhundert zu singen. Und dann könnt ihr euch mal vorstellen, ob die Stimmung entstehen würde, die in charismatischen Gemeinden so üblich ist. Also ich würde sagen, unter gar keinen Umständen. Ja? Und wir haben auch gemerkt, im Lobpreis hatten wir ab und zu noch so alte Lieder, wurden ganz bewusst mit reingenommen. Ja? Aber wenn du da zu viel davon nimmst, dann ist die Stimmung weg. Ja? Das ist wie eine Dusche, das ist wie eine Ernüchterung. Dann hast du nicht mehr diesen Höhenflug, den du doch eigentlich als Charismatiker gerne haben willst. Sondern das passiert durch die Musik. Die Musik ist dasjenige, was einen wirklich da sozusagen in die sogenannte charismatische Gegenwart Gottes hineinführt. Und was ist das für Musik? Nun, die charismatischen Lobpreisleiter sagen es ganz offen, das ist Rock- und Popmusik. Ja? Das ist das Geheimnis. Wir brauchen Rock- und Popmusik, damit wir diese Stimmung erzeugen können. Ich lese mal ein Zitat vor von Martin Bühlmann von Basileia Bern. Und so sehr er auch verteufelt wurde, der Rock'n'Roll hat der Welt eine Sprache gegeben, die alle verstehen. Gott wird diese Sprache nehmen, um den Völkern das Heil zu vermitteln. So interessant. Ja? Das war also auch so ein Lobpreisleiter, der ganz bewusst Rock- und Popmusik eingesetzt hat. Arne Kupfermann, ein anderer bekannter Lobpreisleiter, schreibt, heute kann man einmal abgesehen vom Text Lobpreismusik und sonstige Popularmusik stilistisch oft kaum unterscheiden. Ja, das ist es. Ja? Und was ist jetzt denn an dieser Popmusik denn schlecht? Wie gesagt, manche moderne Christen sagen, jede Musik ist gut, Musik ist neutral, da braucht man, das ist einfach eine Geschmacksfrage, der eine mag halt mehr die klassische Musik, der andere mag es halt mehr modern. Aber das ist natürlich nicht richtig, wir müssen ja alle Dinge geistlich beurteilen. Und es gibt entweder Licht oder Finsternis. Es gibt entweder Welt oder Reich Gottes. Wir können nicht sagen, etwas ist komplett neutral, was letztlich eine kulturelle Äußerung von sündigen Menschen ist. Und Rock- und Popmusik, wenn wir die geistlich mal untersuchen, ich habe das recht ausführlich mal gemacht für mein Buch, das auch da draußen ist, Fremdes Feuer im Heiligtum Gottes, charismatischer Lobpreis aus biblischer Sicht. Und es ist ganz interessant, dass also auch ganz weltliche Kenner der Rock- und Popmusik sagen, die Wurzeln liegen letztlich in der afrikanischen Dämonenanbetung, die Wurzeln liegen in der afroamerikanischen Musik, in den Trommelrhythmen, in denen die afrikanischen Eingeborenen früher die Dämonen gesucht haben. Ja? Man hat getanzt zu Trommelrhythmen, bis die Menschen in Ekstase kamen und dann sind die Geister über sie oder in sie gekommen und das war das Erlebnis, das gesucht wurde. Ja? Und da war die Zwischenstation, war dann auch Voodoo, die Sklavenreligion der Leute in Amerika, die eben da aus Afrika entführt worden waren. Und auch da war es so, dass eben Ekstase durch Rhythmus und Tanz ein Schlüssel war für die Musik dieser Sklaven. Und das bedeutete, dass da eben Elemente von Ekstase, Auslösung entwickelt worden waren, seien es bestimmte Trommelrhythmen, seien es bestimmte andere Elemente der Musik. Und das floss unmittelbar in die Rock- und Popmusik ein. Also ein bekannter Historiker, selber Rock- und Popmusiker, sagt praktisch, letztlich ist die Wurzel von der Rockmusik Voodoo. Und Voodoo ist ja Zauberei, magische, sündhafte, satanistische Götzendienst. Das heißt also, die Wurzel liegt im Götzendienst, dann gibt es noch die psychedelische Schiene, die mehr auch vom Hinduismus und Buddhismus herkam, da waren ja die Beatles auch davon beeinflusst. Aber das alles ist auf jeden Fall eine unreine, eine heidnische, eine dämonische Wurzel. Und das ist ja interessant, dass eben bestimmte Dinge, eben gerade der Beat, der Rhythmus und dann auch Synkopen und anderes, dass die auch von der Forschung her inzwischen nachgewiesen ist, wenn man sich dort reingibt, dann gerät man in eine Art von Ekstase, von Bewusstseinsveränderung. Man hat nicht mehr die nüchterne, wachbewusste Haltung, sondern das tritt zurück und der Mensch wird offen für Geistesoffenbarung und Geisteserfahrung. Ja? Und diese Stimmung suchen natürlich die Anhänger der Rock- und Popmusik und diese Stimmung wollen auch die Rock- und Popmusiker ganz bewusst erzeugen. Ich lese auch mal ein Zitat von Jimi Hendrix, der sagt, bestimmte Stimmungen werden durch Musik erzeugt, denn Musik hat eine nur ihr eigene Spiritualität. Du kannst die Leute mit Musik hypnotisieren und wenn du sie an ihrem schwächsten Punkt erwischst, kannst du ihnen in das Unterbewusstsein predigen, was wir ihnen sagen wollen. Timothy Leary sagt, hör nicht auf die Worte, die Musik selbst hat ihre eigene Botschaft. Ich bin schon sehr oft von der Musik high geworden. Ja? Also die Musik, die Rock- und Popmusik, wirkt wie eine Droge. Inzwischen kann man das auch feststellen, ja, dass das Hören dieser Musik bestimmte Botenstoffe im Gehirn auslöst. Ja? Also da ist man schon ziemlich weit gekommen. Aber was jetzt eben ganz wichtig ist, warum setzen die Charismatiker eine götzendienerische Ekstasemusik in ihren Gottesdiensten ein? Nun, die Antwort ist ganz einfach, genau deswegen, weil sie auch das Herbeiführen von Ekstase suchen und brauchen. Ja? Sie wollen auch die Menschen in einen Zustand bringen, wo das kritische Wachbewusstsein, auch das Prüfen, ein Stück ausgeschaltet ist, wo man sich einfach diesen Geisteswirkungen blind und sehnsüchtig öffnet und über nichts mehr nachdenkt, sondern nur noch fühlen will. Ja? Und in diese Stimmung versetzt die Rock- und Popmusik, die eben von Charismatikern auch ganz bewusst eingesetzt wird. Und das Entscheidende ist nicht der Text, sondern das Entscheidende ist die Melodie. Es ist interessant, Kevin Brosch, ein Lobpreisleiter, sagt, ich habe gemerkt, dass bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes nur eintreten, wenn ich mit dem Schlagzeuger zusammen spiele, also nicht singe. Oft wirkt das wie eine Prophetie, die Herzen der Menschen berührt. In England erleben wir immer wieder, dass in dem Moment, wo wir anfangen zu spielen, Menschen aufschreien, weil sie von Dämonen befreit werden. Das ist die Frage, ob sie befreit werden oder beeinflusst werden. Bestimmte Noten und Harmonien bringen den Geist Gottes in Bewegung. Ja? Rock- und Popmusik, das war nicht der Geist Gottes, der da in Bewegung kommt. Ja? Sondern das sind genau manipulative Geisteswirkungen, die eben über diese Musik hineinkommen. Das ist ja interessant, dass da der Schlagzeuger gebraucht wird. Ne? Also Trommelrhythmen sind immer ein Schlüssel für Ekstase. Ja? Und deswegen, dort wo ein Schlagzeug in der Gemeinde steht, da ist der Wurm drin. Da ist die Verführung schon ganz weit fortgeschritten. Ja? Und das Cajon ist auch nicht viel besser. Sondern das sind Trommeln, die im Grund aus dem Götzendienst kommen und die im Grund eben genau diese Ekstasewirkung auch hervorrufen sollen. Und die charismatischen Lobpreisleiter, die wissen das durchaus, dass sie da in dieser Hinsicht eben manipulieren, beziehungsweise sie sagen einfach, die Menschen in die Gegenwart Gottes führen. In dem Buch, das ich da erwähnt habe, könnt ihr jede Menge Zitate von charismatischen Lobpreisleitern nachlesen, wo die ganz offen bestimmte Dinge sagen, die eben mit diesem Einsatz von Rock- und Popmusik und den Wirkungen zu tun haben. Also das heißt, es wird hier eine Götzenmusik eingesetzt, die die Menschen genau zum Gegenteil von dem führt, was die Bibel sagt. Nämlich die Bibel sagt, der Geist Gottes führt zur Nüchternheit, zur Besonnenheit, zur Selbstbeherrschung und bewussten Klarheit. Der Geist Gottes führt zur Wachheit und nicht zu Trance und Bewusstlosigkeit. Ja? Und alle Musik, die dorthin führt, dient letztlich dem Teufel und nicht Gott. Ganz knallhart und deutlich gesagt. Ja? Aber genauso ist es auch bei den Texten so, dass sie nicht mit dem neutestamentlichen Gemeindelehre übereinstimmen. Das sage ich jetzt ganz bewusst so, denn viele Texte sind ja Bibeltexte. Das verführt ja auch viele Befürworter dieser Musik, dass ja, ist doch Gottes Wort, ist doch die Bibel, was da zitiert wird. Durchaus oft, aber es sind ganz viel alttestamentliche Texte, die zum Teil für die neutestamentlichen Menschen in Christus so nicht mehr zutreffen, sondern die letztlich die Anbetung auf eine fleischliche, äußerliche Ebene bringen. Ich sage es mal so ganz abgekürzt, wenn es da heißt, lasst uns tanzen und klatschen und in den Vorhof kommen mit Preis in so einem Lied sinngemäß, dann muss ich sagen, tut mir leid. Der neutestamentliche Christ ist nicht im Vorhof, der klatscht da auch nicht und tanzt nicht, sondern der neutestamentliche Christ geht im Geist in das himmlische Allerheiligste ein und dort klatscht er nicht und dort tanzt er auch nicht. Ja? Also wir haben eine ganz andere Stellung. Wir sind viel näher zu Christus gebracht und zu Gott gebracht als die alttestamentlichen. Und wenn du vom neutestamentlichen Standpunkt her kommst, dann sind manche alttestamentlichen Offenbarungen und biblischen Aussagen ein Rückschritt. Ja? Deswegen sagt ja auch der Hebräerbrief, ihr könnt doch nicht einfach vom Wesen des Christus wieder in den Schatten zurückkehren. Das ist Sünde, obwohl das einmal von Gott gegeben war. Ja? Und deswegen können wir auch nicht sagen, ja, wenn da irgendein Bibeltext in dem Lied drin ist, dann ist es doch gut. Sondern ich muss mich fragen, stimmt das mit der neutestamentlichen Realität meiner Stellung in Christus überein? Mit dem, was das Neue Testament lehrt über Anbetung und über Gott und über unseren Gottesdienst. Und dann sehen wir, die Sache sieht es schon anders aus. Ja? Was eben noch wichtig ist, ist etwas, was eben fehlt. Nämlich in den Allgemeinen kann man sagen, das vollkommene Sühnopfer Jesu Christi ist nicht im Mittelpunkt dieser Lieder. Sondern es ist ganz oft geht es um die Macht Jesu Christi, statt um das Blut Jesu Christi und die Erlösung und die Gnade. Und das ist etwas, ein ganz massives Defizit. Ja? Denn letztlich ist ja die Frage, weshalb beten wir den Herrn an? Beten wir ihn an, weil er mächtiger ist als die Götzen? Oder beten wir ihn an, weil er in seiner Liebe sich bereit gefunden hat, Mensch zu werden, sich zu erniedrigen und sich am Kreuz für uns zu opfern, damit unsere Schuld getilgt wird und unser Todeszustand gewendet wird? Wenn das nicht das Zentrum unserer Dankbarkeit und Anbetung ist, dann ist in unserer Frömmigkeit was grundlegend verschoben. Ja? Wenn wir den Herrn nur deswegen ehren, weil er Macht hat, dann stimmt was nicht. Das ist heidnisch. ja, sag ich mal. Also da ist ein Punkt. Dann das zweite ist, die Lieder, die proklamieren die Königsherrschaft Jesu Christi, ganz viele, als sei sie jetzt schon gegenwärtig und offenbar. Und das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Ja? Das hört sich so fromm an. Preist König Jesus. Ja? Haben wir immer gesungen. Aber der Herr Jesus ist der Herr über alles, aber er ist noch nicht der König, der offenbar geworden ist. Sondern er wird der König sein, wenn er als Messias wiederkommt nach Jerusalem auf den Ölberg und wenn seine Königsherrschaft wirklich offenbar ist und dann werden alle vor ihm die Knie beugen, dann ist es nicht irgendeine komische Karikatur von Königsherrschaft, die Christen singend und proklamierend erst herbeiführen müssen, sondern ist sie offenbar und dann kann auch niemand mehr Zweifel darüber haben, dass der Herr Jesus herrscht. Versteht ihr? Ich deute das an, ich meine, die Charismatiker unter uns wissen, was gemeint ist. Viele Lieder proklamieren die Königsherrschaft Jesu Christi und den gegenwärtigen herrschenden König Jesus. Und das ist im Grund Magie, das ist im Grund Zauberei, weil dahinter diese Lehre steht, durch unsere Proklamation setzen wir das Reich Gottes frei, wir setzen die Gegenwart Gottes frei, wir schaffen es, dass Jesus tatsächlich als König herrschen kann. Wir mit unseren Proklamationen. Ja? Das ist Vermessenheit, das ist total unbiblisch, ja? Aber das klingt ganz fromm. Ja, ich mache Jesus groß und dann weichen die Dämonen und dann kommt die Königsherrschaft und die große Erweckung kommt. Nur das kommt ja alles gar nicht. Warum? Weil die Königsherrschaft Jesu Christi ist etwas, was für die Zukunft aufbewahrt ist. Ja? Und dann wird jeder die Knie beugen, da gibt es keine Frage mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, ob ich das klar ausgedrückt habe, aber diese Lieder sind mit ihren Proklamationen magisch und heidnisch und Gott nicht wohlgefällig, sondern sie proklamieren einen Irrtum und im Grund heißt es das, Jesus selber könnte gar nicht herrschen, wenn die Gemeinde ihn nicht sozusagen hilft, indem sie die Königsherrschaft proklamiert und Lieder singt, die letztlich die Dämonen vertreiben sollen. Also manche Lieder werden für die Dämonen gesungen und gar nicht für Gott, ja? Weil man sie wegtreiben will durch Proklamation. Das ist diese magische Irrtümer, die in der Charismatik tief verwurzelt sind und die eben auch die Lobpreislieder durchseucht haben, besonders bestimmte Lieder, Graham Kendrick, Jesusmarsch, so diese Art von Liedern sind eben da ganz deutlich. Andere Lieder zeigen in ihren Texten einfach auch schwärmerische Irrlehren. Herr, ich will dich spüren, erfülle mich mit deinem Geist. Also so Dinge, die dann auf so ein Fühlen und Spüren rauslaufen, wo doch die Bibel sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ja? Und wenn ich sage, ich will dich sehen, ja, das ist ja auch diese schwärmerische Verführung. Wir sehen den Herrn Jesus nicht mit unseren Augen, auch nicht in Visionen, sondern die Bibel sagt in 1. Petrus 1, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Das ist ja gerade Glauben statt Schauen. Und der Teufel versucht in der Charismatik, die Christen zum Schauen zu verführen. Und viele, viele Lieder sind genau in diese Richtung. Ja? Ich will Jesus spüren, ich will Jesus schauen. Das ist nicht der Herr Jesus der Bibel, sondern es ist ein anderer Jesus, der sich da eben einschleicht durch diese falschen Lieder, die letztlich auch an diesen anderen Jesus gerichtet sind. Ja, wir könnten da Beispiele bringen, das will ich mal aus, wirklich auch abkürzen. Aber wenn man hört von charismatischen Lobpreisleitern, dieses Lied soll die Gegenwart Gottes freisetzen. Da kann man mal drüber nachdenken, was heißt denn das eigentlich? Ja? Also angeblich ist die Gegenwart Gottes nicht da, die ist gebunden. Stimmt es? Ist Gott allgegenwärtig? Die Bibel sagt, Gott ist allgegenwärtig. Ja? Da können wir gar nichts dran ändern, weder das hinwegtun noch fördern. Aber ein Lied zu singen, damit die Gegenwart Gottes freigesetzt wird, das bedeutet, in magische Irrtümer zu verfallen. Ja? Und deswegen, solche Lieder klingen super fromm, aber sie sind Gott aus meiner Sicht ein Gräuel. Ja? Weil sie letztlich Gott manipulieren wollen. Und das ist etwas ganz Böses und Übles. Genauso habe ich ja gesagt, wenn ein Lied das Reich Gottes freisetzen soll, dann ist es etwas unfassbar Törichtes, sowas zu sagen. Ja? Ein Lied soll das Reich Gottes freisetzen. Ja? Und genauso, wenn man sagt, die Lieder sollen dämonische Mächte zurückdrängen. Man singt manche Lieder ganz bewusst und denkt, jetzt müssen die Dämonen von Stuttgart weichen. Ja? Und dann kommt die große Erweckung in Stuttgart. Ja? Und das ist magische Irrtum. Ja, und eben das bedeutet auch, dass letztlich diese Lieder aus einem falschen Geist stammen. Also ich weiß, dass das auch zum Beispiel meine Frau mal so als Charismatikerin in Zungen gebetet hat und hat drei Lieder empfangen, innerhalb von Minuten, Text und Melodie. Die haben wir nicht mehr gesungen. Ja, überlegt mal. Ja, ein Zungenbeten, der falsche Geist wirkt und plötzlich kommt eine Eingebung, ein Text und eine Melodie. Und es gibt einige Lieder, von denen auch Charismatiker bezeugen, ja, die sind mir eingegeben worden. Das sind die besonders wirksam. Ja? Also wenn da ein falscher Geist wirkt, dann ist dieser falsche Geist auch in diesen Liedern wirksam. Und er bringt dann natürlich auch Verführung. Er bringt die Menschen, die diese Lieder singen, auch in einer nüchternen, bibeltreuen Gemeinde, subtil unter diesen Geisteseinfluss. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass bibeltreue Gemeinden auch dieses charismatische Liedgut ganz konsequent draußen halten und sich nicht verleiten lassen, ach, so ein oder zwei so Lieder kann man doch ruhig immer mal wieder singen. Ja, sondern da geht es darum, dass diese Lieder letztlich einen falschen Geisteseinfluss hineinbringen und ja, letztlich eben auch damit den Geist Gottes betrüben. Und es ist eben interessant, dass diese Lieder auch falsche Lehren fördern, zum Beispiel eben die ökumenische Einheit mit Antichristen und Christusgegnern. Ja, das wird zum Teil auch von Charismatikern gerühmt. Diese Lieder bringen katholische und evangelische Charismatiker, Freikirchler und Kirchler zusammen. Alle singen sie aus vollem Herzen, die charismatischen Lieder. Ja, das stimmt. Ja. Aber ist das biblisch gut? Ist das eine gute Frucht? Nein. Das glaube ich eben gar nicht. Ja? Und auf der anderen Seite haben diese Lieder eben in einer unwahrscheinlichen Weise auch Spaltung und schmerzliche Zerwürfnisse unter biblischen Christen gebracht. Manche, eben gerade Jüngere oder Leute, die von der Rock- und Popmusik auch im weltlichen Hören beeinflusst sind, wollen diese Lieder unbedingt, dass sie auch in den Gemeinden gesungen werden. Andere haben da ein ganz großes Aber und ganz große Not damit und wollen es nicht. Und so sind Hunderte von Gemeinden gespalten worden. In Hunderten von bibeltreu ausgerichteten Gemeinden in Deutschland gab es Trennungen und sind vor allen Dingen junge Christen weggegangen wegen dieses Liedgutes. Und das ist keine gute Frucht. Das kann jeder nachvollziehen. Ja? Wirklich geistliche Lieder würden die Menschen vereinen in Christus. Und Lieder, die die Menschen spalten und die solche Streit hervorrufen, das kann man schon mal ganz nüchtern und objektiv sehen, die können eigentlich nicht wirklich geistlich gesund sein. Ja? Also die Früchte dieser Lieder sind eben auch verkehrt. Vater, mach uns eins ist so ein ökumenisches Verführungslied zum Beispiel. Ja? Das sind also so Dinge. Und dann werden eben charismatische und nicht charismatische, katholische und evangelische, alle werden zu einer falschen Einheit verleitet. Und wenn wir also da die Früchte dieser Lieder prüfen, ganz nüchtern biblisch, dann müssen wir sagen, diese Lieder sollten wir ganz unbedingt meiden. Sie sind verdorbene Lieder, sie sind gefährliche Lieder, sie bringen letztlich für Gemeinden und für einzelne Christen keine gute geistliche Frucht, sie fördern das geistliche Leben nicht, sondern sie schädigen es. Ich möchte einfach mal zwei Zeugnisse lesen noch von bibeltreuen Pastoren, die es selber keine Charismatiker waren, wie ich einer war. Alan Morrison, ein Pastor einer Baptistenkirche, hat gesagt, was die Befürworter des neuen Anbetungsstils nicht durchschauen, ist die Tatsache, dass hinter dem Auftauchen dieser Lieder in der christlichen Szene eine verborgene Strategie steckt. Denn die Musik des neuen Anbetungsstils ist eine Tür, durch die man in eine der biblischen Lehre widersprechende Weltsicht hineinkommt. Und zwar in Bezug auf die Gemeinde, die Dämonen, das Reich Gottes, Geistesgaben, die Souveränität Gottes, Gebet, den Heiligen Geist und viele andere Bereiche der christlichen Wahrheit und des christlichen Lebens. Die Strategie hinter dem neuen Anbetungsstil und besonders hinter seinen Liedern ist praktisch identisch mit der Strategie der charismatischen Bewegung. Sie wirkt durch schrittweise Infiltration, wobei die Musik der neuen Anbetung als Vorhut auftritt, als Mittel zur Aufweichung und zur Lähmung der Abwehr. Ich bin überzeugt, dass wir es hier mit einer sehr verführerischen, satanischen Strategie zu tun haben, so klug erdacht, dass sie sogar die Auserwählten verführen könnte, wenn das möglich wäre. Ein anderes Zeugnis von Peter Masters, der Prediger am Metropolitan Tabernacle in London ist, also in der Gemeinde, die Spurgeon, wo Spurgeon einmal gepredigt hat. Der sagt, Gemeinden, die einst die Rechtfertigung allein durch Glauben verteidigten und sich von charismatischem Gedankengut fernhielten, kamen unter gewaltigen Druck, die weltlich ausgerichtete Anbetung im charismatischen Stil einzuführen. Diejenigen, die dies taten, wurden bald geprägt von den neuen Liedern, die sie sangen und der Musik, die sie spielten. Bald sahen sie keinen großen Unterschied mehr zwischen sich selbst und denen, die die neuen Lieder machten. Diese Gemeinden werden jetzt schrittweise, aber unaufhaltsam in die Welt des charismatischen und ökumenischen Evangelikalismus hineingezogen. Während sie sich früher weigerten, ihre bibeltreue Prägung aufzugeben, die Lehre zu verfälschen oder charismatische Erscheinungen zu akzeptieren, werden sie jetzt überwältigt von der euphorisch wirkenden Droge der modernen Anbetung. Manchmal bleibt die Verkündigung noch gesund, aber wie lange, wenn sich einmal die grundlegenden Werte der Gemeinde geändert haben? Ob ihre Befürworter das nun erkennen oder nicht, die moderne Anbetungsbewegung ist das Werkzeug der Stunde, mit dem die lehrmäßigen Mauern Zions niedergerissen werden. Wie angestrengt muss sich der Erzfeind der Gemeinde und der menschlichen Seelen daran arbeiten, eine solche Katastrophe zu bewirken? Die neue Anbetungsszene ist ohne jeden Zweifel unser Gegner, nicht unser Freund. Wenn wir der neuen Anbetung auch nur den kleinsten Raum gewähren, wird sie die höchste Tätigkeit zerstören, die uns anvertraut ist, die ehrfürchtige, einsichtige und freudige Darbringung von geistlichem Lobpreis. Diejenigen, die damit anfangen, ein neues Anbetungslied bei jedem Gottesdienst zu singen, werden bald zwei singen, dann drei, dann werden sie eine Band einführen und so geht es weiter. Es ist sehr bemerkenswert, dass überall, wo Evangelikale die neue Anbetung willkommen geheißen haben, ein erkennbarer Verlust an Ehrfurcht aufgetreten ist, verbunden mit Weltlichkeit und Oberflächlichkeit. Aus der Erfahrung vieler Gemeinden ist es offenkundig, dass die neue Anbetung Holz, Heu und Stroh einführt und die Kraft und Herrlichkeit des echten Lobpreises raubt. Wo wird Ihre Gemeinde in 10 oder 20 Jahren stehen? Wird sie eine leichtfertige, seichte, auf Vergnügung beruhende Gemeinschaft sein, die aus dem Brunnen dieser Welt trinkt und aller Stärken des echten biblischen Christentums beraubt ist? Ist sie dann zu einer charismatischen Gemeinde geworden, wo die Anbeter tanzen oder zu Boden stürzen? Wird es gar nicht mehr erkennbar sein, dass sie einst eine konservative Gemeinschaft war, die die Bibel liebte? Oder wird sie immer noch durch die Kraft Gottes für die Wahrheit einstehen? Die Schrift ist wichtig. Grundsätze zählen immer noch. Wir müssen den Herrn lieben und ihm in allen Dingen gehorchen. Lassen Sie nicht zu, dass irgendjemand Ihnen Ihre biblische Anbetung raubt. Was immer der Preis sein mag, halten Sie fest an einer auf Gott ausgerichteten Anbetung, die nicht von fleischlichen Erfindungen befleckt ist, bis der große Tag kommt und die Schatten fliehen und wir hingerissen unseren König anschauen werden, dessen alles übertreffende Herrlichkeit in alle Ewigkeit nicht mehr von den Dingen dieser Welt verdunkelt sein wird. Peter Masters, Worship in the Melting Pot. Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Es geht darum, dass wir wirklich auch vor Gott still werden. Und ich denke, die allermeisten von uns haben diese Musik gehört oder hören sie vielleicht auch noch und uns fragen, ist es wirklich Gott wohlgefällig, wenn ich solche Musik höre? Und dann dürfen wir Buße tun. Dann dürfen wir uns reinigen lassen von dieser Befleckung des Geistes. Denn das ist es, wenn wir verkehrte Musik, Götzenmusik, Rock- und Popmusik aufnehmen in unser Herz, dann wird unser Geist befleckt. Und unsere geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus getrübt. Ja? Das ist ein Geisteseinfluss in unserem Leben, der uns subtil von dem Herrn abbringen will. Und diesen Geisteseinfluss sollten wir hinwegtun, wenn wir den Herrn lieb haben und wenn wir ein geistliches Verständnis von echter Anbetung gewonnen haben. Die Pseudo-Anbetung ist der gefährlichste Feind der echten Anbetung. Die charismatische Pseudo-Erweckung ist der gefährlichste Feind echter Erweckung. Das sind die Zusammenhänge. Ja, wir wollen einfach das prüfen und wirklich den Herrn auch bitten, dass er uns zeigt, wo da wirklich auch Befleckungen und auch Bindungen entstanden sind. Wenn man diese Musik regelmäßig hört, dann entsteht eine geistliche Bindung. Es entsteht so etwas wie ein Suchtverhalten. Man muss eigentlich immer wieder diesen Reiz haben, diesen euphorischen Reiz neu bekommen. Und davon wird man letztlich vom Herrn Jesus weggezogen, auch wenn einem das vielleicht gar nicht so bewusst mehr ist, wenn man da tiefer drin ist. Und deswegen darf man zumindest bitten, Herr, zeig mir, was da nicht in Ordnung ist. Führ mich in die Buße, führ mich zur Erkenntnis der Wahrheit, dass ich klar erkenne, was wirklich auch da mit dieser Musik verbunden ist, und reinige mich auch von aller Befleckung mit weltlicher Rock- und Popmusik. Ich weiß nicht, wie das bei euch so aussieht. Ganz viele Christen hören auch ganz gern weltliche Rock- und Popmusik. Dann ist es kein Wunder, dass sie an charismatischen Lobpreis gebunden sind. Ja? Weil das ist ja praktisch genau derselbe Einfluss. Wir müssen natürlich auch dann schauen, dass wir uns von dieser weltlichen Rockmusik trennen oder auch von christlicher Rock- und Popmusik als Unterhaltungsmusik. Das alles ist letztlich etwas, was uns vom Herrn wegführt und was den Herrn Jesus betrübt und entehrt. Und deswegen, da dürfen wir Buße tun. Wir dürfen uns auch lossagen von gewissen Geisteseinflüssen und wir dürfen auch ganz neu lernen, wie wunderbar kraftvoll nüchterne biblische Glaubenslieder sind. Die Alternative ist ja nicht, dass wir alles bloß weglassen, was da an Rock- und Pop-Lobpreis vielleicht bei uns gewesen ist und dann ein Riesenvakuum entsteht, sondern die Alternative ist, dass wir eben diese ungeeigneten, ungeistlichen Lobpreislieder ersetzen durch echtes Gotteslob, ja, durch geistliche Lieder. Und uns ist es so gegangen, wo wir raus waren aus dieser Bewegung, wo wir uns von diesem Geist losgesagt haben. Wir haben diese alten, schlichten Glaubenslieder richtig genossen. Philipp Friedrich Hiller, Paul Gerhardt. Ach, das war ein Aufatmen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können, aber für uns waren die so wertvoll geworden. Wir haben plötzlich gemerkt, wie schön ist es, wenn die Musik im Hintergrund ist und eine dienende Funktion hat, und der Text den Herrn verherrlicht und biblisch ist und den inneren Menschen aufbaut und stärkt. Ja? Das ist eigentlich die Alternative, dass wir Gott loben und ehren und preisen mit geistlichen Liedern. Es müssen nicht alte sein, aber meistens sind es alte, weil die geistlichen Lieder oftmals aus Erweckungszeiten kommen und heute haben wir eine Zeit des Niedergangs und nicht der Erweckung. Dann lasst uns lieber erweckliche alte Lieder singen als Niedergangslieder, die modern sind. Ja? Wäre jetzt mein Vorschlag. Ja? Aber letztlich geht es gar nicht um alt oder neu, sondern es geht darum, entspricht es dem geistlichen Lobpreis? Sind es Lieder, die nach biblischen Kriterien vor Gott wohlgefällig sein können? Oder muss ich sagen, das ist Musik des Götzendienstes, davon will ich mich trennen und absondern? Und darum geht es, dass wir da klare Entscheidungen treffen. Und dann können wir diesen Auftrag ausführen, und den will ich noch einmal uns in Erinnerung rufen zum Abschluss. 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Das heißt, wir sind Teil des Tempels Gottes. Die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Gottes. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und dann auch aus Hebräer 13 noch einmal, möge der Herr uns das wirklich schenken. Durch ihn lasst uns nun beständig, Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennt.